IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer neunten Staffel von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Ich bin Christina Nagelow und freue mich, auch heute zu einem ganz besonderen Thema begrüßen zu dürfen. Diese Staffel stammt ja unter dem Motto Der erste Schritt. Und wir haben die unterschiedlichsten Aspekte beleuchtet. Von Gesundheitstrends über Produktentwicklung bis hin zur Markenidentität. Heute, zum Abschluss, widmen wir uns einem zentralen Thema der Selbstmedikation und Gesundheitsversorgung. Switches. Der Übergang von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu rezeptfreien Produkten. Dazu haben wir zwei herausragende Experten eingeladen, Cosima Bauer und Professor Dr. Uwe May. Cosima Bauer ist Politikwissenschaftlerin und gemeinsam mit Professor Dr. Uwe May Gründerin und Geschäftsführerin eines unabhängigen Beratungs- und Forschungsinstituts. Das Institut, das seit 2011 besteht, arbeitet an der Schnittstelle von Markt, Wissenschaft und Politik und entwickelt innovative Lösungen für versorgungspraktische und gesundheitsökonomische Fragestellungen. Professor Dr. Uwe May ist Gesundheitsökonom und ebenfalls Geschäftsführer des Instituts. Er verfügt über langjährige wissenschaftliche und praktische Erfahrung im gesundheits- und pharmapolitischen Umfeld. Beide haben durch ihre Studien und Analysen im Bereich Rx-Dosis-C-Switches maßgebliche Impulse für die Branche gesetzt. Ihre aktuellen Projekte befassen sich mit den sozialen und wirtschaftlichen Effekten der Selbstmedikation in verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Irland und die Schweiz. Sie sind außerdem regelmäßig mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Präsentationen auf internationalen Fachkongressen vertreten.
Liebe Cosima, lieber Uwe, ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Christine.
Sehr gerne. Switches spielen ja eine immer größere Rolle im Gesundheitsmarkt. Was genau versteht man unter einem Switch und warum sind sie für das Gesundheitssystem so wichtig?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage zu Anfang. Ich versuche das mal ganz kurz zu fassen. Das ist nämlich eigentlich relativ einfach. Also ein Switch bedeutet in der Regel, dass ein Arzneimittel, was rezeptpflichtig ist, unter bestimmten Bedingungen in den Status der Rezeptfreiheit umgestellt werden kann, geswitcht werden kann.
Ja, und fürs Gesundheitssystem ist das natürlich zum einen die Chance auf eine Entlastung, weil die Menschen dann ohne einen Arztkontakt eben an dieses Präparat kommen und auch die Therapie möglicherweise für viele dann erst einsetzt, weil wenn der Zugang schwierig ist, sind viele Menschen auch unbehandelt. Auch das ist jetzt nicht nur individuell natürlich gut, sondern auch für das Gesundheitssystem.
Genau, und dadurch werden dann auch unsere knappen Arztstunden entlastet. Also zum Beispiel jetzt gerade, wenn zum Beispiel Erkältungszeit ist oder Heuschnupfenzeit, dann sind die Arztpraxen ja generell voller. Und wenn die Leute gute Möglichkeit haben, sich mit rezeptfreien Arzneimitteln selbst zu behandeln, dann schafft das natürlich da auch eine ganz große Entlastung.
Ja, und dann muss man sehen, das Thema, das haben ja viele noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber das wird natürlich in der Zukunft, und zwar in der nahen Zukunft, wir sprechen hier von den nächsten 3-5 Jahren, wird das dramatisch an Bedeutung gewinnen, die Knappheit bei den Arztstunden. Und ich glaube, es wird ganz von selber dann auch zu einem zentralen Thema bei dieser Switch-Diskussion werden. Das gilt übrigens in allen Ländern Europas, selbst in der Schweiz zum Beispiel, ja, wo die Ressourcen weniger knapp sind als fast überall sonst. Aber auch da bekommt man ein Problem mit einem Mangel an Arztstunden.
Ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, aber wo seht ihr wirklich den größten Vorteil eines Switches für den Patienten?
Na gut, der größte Vorteil für den Patienten selber ist natürlich, dass er, ja, wenn Produkte rezeptfrei verfügbar sind, einfach einen viel schnelleren und unkomplizierteren Zugang zu einer Behandlung hat und oftmals ja auch zu einer wirklich adäquaten Behandlung. Und das resultiert dann für denjenigen natürlich in einer Steigerung seiner Lebensqualität. Auf der anderen Seite bedeutet das für die Patienten natürlich auch, dass sie unheimlich viel Zeit sparen. Ja, ich muss nicht zum Arzt fahren, ich muss mich nicht da ins Wartezimmer setzen. Und es bringt halt einmal Zeitersparnis. Und in manchen Gesundheitssystemen Also jetzt im österreichischen und deutschen ist es eher nicht so, aber in manchen Gesundheitssystemen ist es auch für den Patienten ein finanzieller Vorteil, wenn eben zum Beispiel keine Zuzahlung beim Arzt anfällt.
Ja, also zum Beispiel, wir sind gerade in Irland und der Schweiz unterwegs mit diesem Thema Self-Care. Dort zahlt die Hälfte der Bevölkerung, etwa die Hälfte der Bevölkerung in beiden Ländern, zahlt alles selbst, was an Kosten erstmal anfällt. Ja. Und dann ist es natürlich deutlich billiger, einen Arztbesuch, der zum Beispiel in der Schweiz über 100 Franken kostet, sich einzusparen. Das ist dann das Thema. Und aber auch nochmal Lebensqualität, total wichtig. Beispiel Migräne, wenn die Menschen dann einfach ein normales Kopfschmerzmittel nehmen, weil das ist, was verfügbar ist, dann ist ihre Lebensqualität einfach nicht die gleiche an diesem Tag, als wenn sie ein adäquates Präparat, etwa ein Triptan, dann nehmen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
Dazu sicher gleich. Wie sieht denn ein typischer Prozess aus, um so ein verschreibungspflichtiges Medikament in den OTC-Bereich zu bringen? Welche regulatorischen, aber auch strategischen Schritte sind dabei entscheidend? Was habt ihr da in eurer Forschung entdeckt?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir jetzt Europa zum Beispiel betrachten, also die ganz grundlegende europäische Gesetzgebung ist natürlich gleich. Aber was die einzelnen Nationalstaaten daraus machen, ist dann doch mal ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Deutschland gucken, dort ist es so, dass im Prinzip der Antrag für einen Switch kommt vom Hersteller. Und dann heißt das auch, dass nicht ein bestimmtes Produkt geswitcht wird, sondern dann immer der ganze Wirkstoff. Ja, und dann läuft das so ab, dass dieser Switch-Antrag gestellt wird. Dann gibt es eine Beratung hier beim BfArM. Und schlussendlich entscheidet dann ein Expertenausschuss, der auch beim BfArM angesiedelt ist, darüber, nach bestimmten Kriterien, ob dieses Produkt von der Rezeptpflicht in die Rezeptfreiheit überführt werden kann. In Österreich ist das ein bisschen anders. Da ist es so, dass auch Produkte eines Wirkstoffs individuell geswitcht werden können, was dann natürlich, muss man auch dazu sagen, für den antragstellenden Hersteller ein großer Vorteil ist, denn so ein Switch-Prozess, der ist auch, sag mal, nicht so einfach, der kostet möglicherweise einiges an Ressourcen. Und wenn ich als antragstellendes Unternehmen zumindest die Gewissheit habe, mein Produkt ist jetzt erstmal für eine Weile der Monopolist oder der Einzige in diesem OTC-Bereich, dann lohnt sich das natürlich wirtschaftlich auch. Wogegen jetzt in anderen Ländern wie Deutschland der Antragsteller von vornherein weiß, der ganze Wirkstoff wird geswitcht, jetzt habe ich vielleicht noch ein paar Monate Marktexklusivität und dann kommt aber relativ schnell die Konkurrenz. Also das ist im Prinzip so regulatorisch und auch strategisch, würde ich mal sagen, so die Hauptpunkte dahinter.
Vielleicht kann ich noch ein anderes Beispiel nennen, Großbritannien, wo auch, ich sag mal, von Amts wegen geswitcht wird oder Anträge gestellt werden, also die Behörden selber. Und wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass eben Gesundheitssysteme davon sehr profitieren. Insofern macht es natürlich Sinn, dass auch sozusagen von der Seite, von der behördlichen Seite gesagt wird, das wäre etwas, das für unser System gut wäre. Das passiert eben bei uns nicht, ist aber aus, sagen wir mal, aus der Perspektive der Gesundheitsökonomen, wie wir jetzt, natürlich sehr sinnvoll und gut.
Wobei ich glaube, in Österreich geht das auch, ne?
Ja, genau, ja, stimmt. Und strategisch vielleicht noch ein Wort, also oder man lernt und man sieht in allen Ländern, dass es natürlich auch sehr wichtig ist, die richtigen Allianzen zu haben. Also zum Beispiel in den meisten Ländern funktionieren einfach Switches nicht, wenn die Apothekerschaft, die Apothekerinnen und Apotheker nicht persönlich dahinter stehen, wenn die das nicht fördern, wenn die es nicht in ihre Beratung einbeziehen, genauso wie das bei den Ärzten auch teilweise ein Thema sein kann. Also es ist sehr wichtig, dass das bei den Heilberufen auf Akzeptanz trifft. Und da kann man natürlich vorher auch sehr viel an Überzeugungsarbeit leisten. Auch bei einem Thema, wie wir es in Deutschland gemacht haben mit dem Impfen, dass man den Apothekerinnen und Apotheker das auch näher bringt, warum das Sinn macht, ja, warum sie das tun. Und das hilft dann auch, um die Akzeptanz und den Erfolg letzten Endes zu fördern.
Aus eurer Erfahrung, wo sind die gravierendsten Unterschiede zu den Switch-Prozessen in den Ländern und wo würdet ihr Österreich einreihen in diesen Prozessen im internationalen Vergleich?
Ja, also ich glaube, wie wir gerade schon gesagt haben, das ist ja wirklich eine großer Unterschied, ob der Antrag nur von einem Hersteller eingereicht werden kann oder ob auch zum Beispiel ein Gesundheitssystem, eine Behörde, das unter auch Fragen der öffentlichen Gesundheit zum Beispiel selber entscheiden kann. Dann haben wir auch noch gesehen, dass es auch Unterschied macht, ob das jetzt ein Land ist mit einer großen Bevölkerung oder einer kleineren Bevölkerung. Ja, wir haben zum Beispiel mal untersucht für Österreich, wie sieht die Situation dort aus mit verfügbaren rezeptfreien Substanzen. Den Blick haben wir dann auch auf andere kleinere Länder gerichtet und haben im Prinzip gesehen, dass es sowas gibt, das haben wir mal genannt, so das Dilemma der kleineren Länder, weil der Markt einfach nicht so attraktiv ist für ein Unternehmen, hier diesen Switch-Prozess anzustoßen. Und das macht dann schon manchmal einen Unterschied, ob wir jetzt über ein Land wie Deutschland sprechen, wo es einfach einen sehr großen Markt gibt, oder über Österreich oder vielleicht die Niederlande. Also das ist immer auch noch so ein Aspekt, der da mitschwimmt.
Ja, und vielleicht ein Punkt, der uns auch sehr oft auffällt, ist bei konkreten Switch-Anträgen. Es scheitert ja dann oft auch an den schon hier mehrfach jetzt genannten Ausschüssen und den Sachverständigenkreisen, die entscheiden. Das kann man dann auf dem Papier oft gar nicht erkennen. Ja, da ist dann eben ein Sachverständigenausschuss, der empfiehlt, einen Switch oder eben ihn nicht durchzuführen. Und es hängt dann auch sehr, sehr stark von der Besetzung ab oder vor allem auch von der Perspektive, die in diesem Ausschuss eingenommen wird. Ja, also ob es jetzt nur um pure Fragen der Arzneimittelsicherheit geht oder ob man eventuell auch andere, etwas weiter gefasste Aspekte einbezieht. Und dann sehen wir ja etwa an Deutschland im Beispiel, dass wir vor einigen Jahren hier sehr innovativ waren und mittlerweile nicht mehr, obwohl sich an diesem Verfahren und an diesem Ausschuss formal eigentlich nichts geändert hat. Also es kommt dann sehr darauf an, auch wie die, wie der besetzt ist und wie welche Perspektive da eingenommen wird.
Ihr habt jetzt schon ein paar besondere Herausforderungen bei Switches angesprochen. Was für andere Herausforderungen seht ihr noch? Warum ist es teilweise in Europa so schwer, ein Produkt zu switchen?
Also ja, vielleicht kann ich da kurz mal anfangen. Also ich glaube, es wird halt immer noch sehr viel bei der Frage, können wir entlassen oder nicht, können wir switchen oder nicht, weil immer sehr, sehr stark auf potenzielle Risiken, die auftreten können, abgestellt. Der Nutzen wird dem meist gar nicht gegenübergestellt oder nur in sehr geringem Umfang berücksichtigt. Und es wird im Kern halt auch gar nicht die Frage gestellt, welche Risiken gibt es eigentlich, wenn wir nicht switchen? Wenn Menschen keinen Zugang zu dieser Versorgung haben, wenn sie sich gar nicht behandeln. Bei vielen Krankheiten ist ja auch das, bei vielen Erkrankungen, auch bei Leichteren, ist das auch sehr schlecht. Und das wird eben nicht betrachtet oder es wird auch nicht betrachtet, was machen die Menschen denn sonst? Was tun die, wenn sie zu diesem adäquaten Präparat keinen Zugang haben? Kaufen sie sich Präparate auf dem Schwarzmarkt oder kaufen sie sich Dinge, die unwirksam, möglicherweise auch gefährlich sind? Also wir haben da sehr stark immer den Fokus auf alleine auf der Risikoseite und das ist sicherlich ein großer Fehler.
Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen konkretisieren. Also wir haben jetzt in den vergangenen 1-2 Jahren uns hier ganz viel beschäftigt mit einem Switch von Sildenafil oder Tadalafil, also sprich die Viagras dieser Welt. Und wir sehen ja in anderen Ländern Europas, in UK, aber auch in Polen und in Norwegen zum Beispiel, in Irland, dass dort Viagra, sage ich jetzt mal, rezeptfrei erhältlich ist. Und in den Ländern hat man wirklich bei dieser Frage eine gesellschaftliche Perspektive eingenommen, indem man gesehen hat, dass diese Mittel einfach zu einem ganz großen Teil über Schwarzmarktquellen illegal irgendwie bestellt werden. Und da ist dann natürlich unter diesen Fälschungen sind oft gefährliche Präparate, unwirksame Präparate, also alles, was man nicht haben will. Ja, dann haben die Behörden in diesen Ländern gesagt, okay, dann ist es uns lieber, die Männer gehen in die Apotheke, werden dort beraten und kaufen sich das dort rezeptfrei, anstatt diese Schwarzmarktinanspruchnahme. Wir haben das auch mal untersucht hier bei uns. Wir haben da 10.000 Männer in Europa befragt, in Ländern, wo das rezeptfrei verfügbar ist, beziehungsweise auch hier bei uns. Und wir haben gesehen, dass der Anteil der Männer, die die Produkte im Schwarzmarkt kaufen, also illegal in Ländern, wo es das rezeptfrei verfügbar gibt, also in Polen und in Norwegen zum Beispiel, da ist es nur halb so groß. Ja, in Deutschland ist der Anteil des Schwarzmarktbezugs bei fast 40% und in anderen Ländern ist der ungefähr so bei 15-16%, wo die Männer die Möglichkeit haben, das legal zu kaufen. Aber in Deutschland hat der Ausschuss für Verschreibungspflicht immer diesen, ich sage jetzt mal recht eindimensionalen Blick auf die Frage, wäre es denn in jedem Einzelfall vielleicht besser, wenn der Mann dann zum Arzt gehen würde? Ja, und das nur diese eine Frage wird betrachtet und im Prinzip diese ganzen gesellschaftlichen Effekte, in welcher Lebensrealität befindet man sich eigentlich, die werden halt nicht betrachtet. Und so kommen halt hier momentan Entscheidungen zustande, hier und vielleicht auch in anderen Ländern, die, sag mal, so ein bisschen an unserer Realität im Jahr 2025 einfach vorbeigehen.
Ja, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort Lebensrealität. Das gilt ja nicht nur bei diesen Fragen, die Sie gerade diskutiert hatten, auch bei der Frage jetzt von den Reswitches, wie sie auf europäischer Ebene ja zum Teil oder nicht zum Teil, sondern im großen Umfang angestrebt werden. Auch hier muss man natürlich auch mal das Verhalten der Menschen im wahren Leben in Rechnung stellen. Also wenn ich jetzt etwa ein Pilzmittel unter Verschreibungspflicht stelle, weil ich glaube, dass ich damit mehr Sicherheit schaffe oder in anderen Fällen, anderen Präparatfällen auch die Umwelt entlaste, muss ich mich ja fragen, wird das denn dazu führen, dass diese Präparate wirklich nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr verwendet werden, oder werden die dann einfach alle über ein Rezept bezogen, was unnötige Kosten, unnötige Kapazitäten beansprucht, am Ende aber an dem Umweltfaktor oder auch an dem Sicherheitsfaktor dann gar nichts ändert. Also ich glaube, wir müssen einfach viel mehr zu Ansätzen übergehen, wo wir vom echten Verhalten der Menschen ausgehen, denn das ist das, was ja nachher tatsächlich passiert, und uns dann an dem orientieren und für diese Situation die besten Regelungen finden.
Wir haben jetzt über die schlechteren Beispiele oder die weniger erfolgreichen gesprochen. Habt ihr auch aktuelle Trends im Bereich Switches für uns? Gibt es Technologien oder neue Ansätze, die in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen könnten, um Switches erfolgreicher machen zu können in Zukunft?
Ja, also wie gesagt, für uns ist eigentlich grundlegend erstmal, dass ja Gesetzgeber, Behörden, Gremien im Prinzip die Realität anerkennen. Ja, also zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass man sich auf wirklich zig legalen Internetplattformen mit einem Arzt, der dann irgendwo in Irland sitzt oder so, einfach ohne wirklichen Arztkontakt jedes Medikament bestellen kann, ohne dass man jemals einen Arzt dabei gesehen hat. Das wird auch wirklich vielfach genutzt. Ja, Frauen bestellen ihre Pille dort, Viagra wird bestellt, Antibiotika, Antidepressiva. Also das ist im Prinzip die Lebensrealität der Menschen. Und das ist für uns einfach, ne, der Punkt, das muss man mal anerkennen, wie verhalten die Menschen sich wirklich. Und wenn man das geschafft hat, dann ist sicherlich auch Raum für eine Diskussion, wo man auch über andere Produkte nachdenken kann. Zum Beispiel, womit wir uns auch beschäftigt haben, ist die Minipille. Die Minipille ist in UK und auch in den USA schon seit einiger Zeit rezeptfrei verfügbar. Und hier haben auch wieder Aspekte eine Rolle gespielt, die sich jetzt abseits dessen bewegen, was wir hier in Deutschland oder vielleicht auch in Österreich traditionell betrachten, nämlich die Frage, wie ist der Zugang? Ja, was ist familienpolitisch gewollt? Also wie ist das mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen? Ja, und wir meinen, dass zum Beispiel die Minipille ein gutes Beispiel ist für eine sichere Selbstmedikation, wo sich die Gesellschaft vielleicht auch von tradierten Rollenbildern in dem Fall vielleicht mal wegbewegen muss und anerkennen muss, das ist eine sichere Sache, und nicht jede Frau wünscht sich bzw. braucht auch eine gynäkologische Untersuchung, wenn sie die Pille haben möchte, ja. Also das ist ein Beispiel. Man kann auch noch ein bisschen weiter denken. Man kann auch zum Beispiel über Semaglutid nachdenken. Ja, und das sind natürlich auch Sachen, wo man möglicherweise auch ja gewisse digitale Unterstützung bekommen kann, dass man das zum Beispiel einbindet in eine extra App, die dafür entwickelt wurde. Wir sehen ja zum Beispiel bei der Raucherentwöhnung, das ist ja so ein klassisches Beispiel, wo die Kombination aus Medikament und App einfach super gut funktioniert. Ja, und hier könnte man natürlich auch einiges schaffen in dem Bereich.
Ja, und ich glaube, was auch manchmal hilft, also man merkt es in den Diskussionen, wir sind ja selbst auch teilweise als Sachverständige in diesen Ausschussanhörungen und so weiter, dann wird ja oft auch gesagt, naja, wenn das und das gegeben wäre, dann könnten wir ja was machen. Also so ein Thema wie, dass man eben vor einer rezeptfreien Abgabe in einer Apotheke bestimmte Dinge abfragen könnte, bestimmte Dinge klären könnte, um Risiken auszuschließen, dass man eine Auflage schafft, in manchen Fällen sogar für eine Face-to-Face-Abgabe, Also das geht dann nicht über den Versand, auch nicht über die Versandapotheke. Es gibt auch in der Diskussion um das gerade schon aufs aufgegriffene Viagra, gibt es auch den Ruf nach einem Versandverbot. Das wäre machbar, das sagen halt viele aus diesen Kreisen, aus den Expertenkreisen. Man könnte das switchen, wenn es dann wirklich in der Apotheke vor Ort abgegeben würde, mit einer entsprechenden Beratung. Das sind aber alles Dinge, die bei uns im Moment auch und in vielen anderen Ländern auch regulatorisch halt so gar nicht vorgesehen sind. Also entweder rezeptfrei oder nicht, aber mit der Auflage ist es schwierig. Und das würde den Rahmen dessen, was möglich ist, auf jeden Fall erweitern, wenn man solche Regelungen dann treffen könnte.
Ihr habt ja jetzt schon ein paar Zukunftsszenarien vorgegriffen, aber welche Entwicklungen würdet ihr euch wünschen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, damit Switches attraktiver werden und auch durchgeführt werden können?
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, wir haben ja eigentlich schon die meisten Themen angesprochen. Also ich glaube, für uns aus unserer Sicht ist es halt wirklich das Thema breiterer Blickwinkel, auch ja zum Beispiel auch sozioökonomische Aspekte, auch sozioökonomische Studien, die vorgelegt werden, wirklich ja berücksichtigen zu müssen, auch diskutieren zu müssen, anzuerkennen. Weil im Moment ist es ja so, dass viele der entscheidenden Personen und der entscheidenden Gremien manchmal, wenn man Glück hat, sagen, okay, das ist ja mal ganz interessant, das mit dem Schwarzmarkt, dass ihr uns sagt, das kann man eindämmen. Aber eigentlich ist das ja nicht unser Thema. Da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Wir sind ja zuständig für Paragraph 48 des Arzneimittelgesetzes oder sonst irgendeinen Paragraph. Ne? Und da steht das nicht drin. Also ich glaube, das ist eigentlich schon so mit das Wichtigste. Und ich glaube, man kann das ganze Thema Selfcare und Selbstmedikation auf eine ganz andere Ebene heben, wenn man eben, oder es ist da eigentlich schon, aber man muss es anerkennen, dass es eben viele Aspekte gibt, die weit über dieses kleine Wehwehchen, das man da behandelt und diese geringfügige Gesundheitsstörung hinausgehen. Es gibt da Themen, die sind, ja, wir haben das Thema Frauengesundheit angesprochen, das ist eine gesellschaftliche Frage, das Thema Männergesundheit ebenso, das Thema, ob da in Europa viele Millionen Männer einfach unbehandelt sind und mit den Folgen einer erektilen Dysfunktion leben, weil sie einfach diesen Zugang noch nicht gefunden haben. Das ist ein gesellschaftliches Thema und sowas gilt es einfach anzuerkennen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Ich glaube, da kommen wir auch hin. Es dauert mir persönlich oder uns hier, glaube ich, viel zu lange. Aber ich denke zum Beispiel auch das Thema der Pandemie, der Covid-Pandemie hat gezeigt, dass wir halt sehr viel den Blick nur auf bestimmte Aspekte gerichtet haben. Auch da haben wir viele gesellschaftliche Fragen gar nicht berücksichtigt bei unseren Entscheidungen. Was passiert eigentlich mit den Kindern in der Schule, die jetzt plötzlich monatelang zu Hause sitzen und so? Das muss man abwägen alles. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz vergleichbar so. Da müssen wir ja auch hinkommen und ich glaube, wir kommen da auch hin. Und wir sitzen zumindest hier und arbeiten daran, dass das vielleicht hoffentlich ein bisschen schneller geht, bis wir da sind.
Osima Uwe, vielen Dank für eure wertvollen Einblicke. Es ist immer spannend, mit euch zu sprechen und die neuesten Forschungsergebnisse von euch mitgeteilt zu bekommen. Ja, Switches sind, glaube ich, eben nicht nur gut für die Gesundheitsbranche, sondern können auch das Leben von Patientinnen nachhaltig verbessern. Und ich glaube, wir drei hoffen alle, dass hier in den nächsten Jahren was weitergeht. Danke jedenfalls euch für eure Unterstützung.
Danke dir. Danke. Ja, wir arbeiten dran, ne? Zusammen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die letzte Folge unserer 9. Staffel von Gepfer im Gespräch. Wir hoffen, dass Sie in dieser Staffel viele Impulse und Einblicke gewinnen konnten. Sei es zum Thema Trends, Produktentwicklung oder wie heute zum Abschluss über Switches. Wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen, oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.egfa.at für weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei EGFA im Gespräch.